Ja, die Predigt heute zum Pfingstsonntag steht unter der Überschrift Gottes Geist, Durstlöscher für durstige Seelen. Und wir hören auf Gottes Wort aus dem Johannesevangelium, das 7. Kapitel und dort ab Vers 37 bis 39. Wir erheben uns vor dem Wort Gottes. Aber am letzten Tag des Festes, der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Amen. Wir setzen uns wieder. Vier Punkte zu diesem Predigtthema und zu diesem Wort aus der Heiligen Schrift. Gottes Geist, Wasser in der Wüste. Gottes Geist, Durstlöscher für durstige Seelen. Gottes Geist, Jesus will ihn dir geben. Und viertens, Gottes Geist, er wird dich durchströmen. Gottes Geist, Wasser in der Wüste. Das ist unser erster Punkt. Jesus kommt hier zum Tempel nach Jerusalem und der Tempel ist voll mit Menschen. Jerusalem ist voll mit Menschen aus dem ganzen Raum Israel, aber auch darüber hinaus. Zu den drei großen Jahresfesten sind die Juden eben selbst von Nordafrika oder aus Arabien oder aus Rom nach Jerusalem gepilgert, um an diesen großen Festen teilzunehmen. Wallfahrtsfeste. Drei davon, drei Hauptfeste. Das Hauptfest natürlich Pessach, dann Shavuot, das ist das Wochenfest, was jetzt in diesem Jahr genau auf das Pfingstfest fällt. Also während wir hier Pfingsten feiern, wird in Israel Shavuot gefeiert, das Wochenfest. Und dann das dritte Hauptfest, dann später im Jahr, im Oktober, also im Herbst, der Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Und dann das Laubhüttenfest, Sukkot, weil Sukkah bedeutet Laubhütte. Also das waren die drei großen Feste. Und jetzt hier in dieser Situation, wo Jesus hier auftritt und spricht, haben wir das Laubhüttenfest. Und das finden wir hier ganz am Anfang dieses langen Kapitels 7, dass uns genau das gesagt wird. Kapitel 7, 1, danach zog Jesus umher in Galiläa, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. Es war aber nahe das Laubhüttenfest der Juden. Und dann Vers 14, aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Und dann Vers 37, aber am letzten Tag des Festes, der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Beim Laubhüttenfest wurde der Wein- und der Olivenernte gedankt. Also es wurde für die Wein- und Olivenernte gedankt. Und es war eben auch ein Fest, in dem man in Hütten wohnte. Eben deswegen der Name im Hebräischen Sukkot, in den Hütten. Sie wohnten in Laubhütten. Ja, warum wohnten die denn in Laubhütten? Ja, sie sind ja 40 Jahre lang als Volk mit Mose durch die Wüste gezogen und das Laubhüttenfest erinnert an die Zeit, in der sie keine feste Bleibe hatten, sondern Nomaden waren und durch die Wüste zogen und ziehen mussten und ja in besonderer Weise auch abhängig waren von der Versorgung durch den lebendigen Gott. Und bis heute wird zum Laubhüttenfest in Israel werden Laubhütten gebaut und die Menschen, sofern sie es können und es möglich ist, versuchen sie also wenigstens zu feiern in diesen Hütten, manche auch zu schlafen. Und ich bin in London gewesen bei einem alten jüdischen Ehepaar, Henry und Kathy Schragenheim, und die haben mir dann ihre Veranda gezeigt. Und also das war so ein Wintergarten und da hingen Schnüre drin und das waren nicht etwa die Wäscheleine, wo man die Wäsche aufhing, sondern das waren Schnüre, in die man dann Zweige mit Blättern einarbeiten konnte und dann konnte man bei Sukkot, wenn die gefeiert haben, hat man dann so das Laubhüttenfest gefeiert, dann haben sie da drin gesessen und gefeiert und Gäste eingeladen, vielleicht auch mal geschlafen, das haben sie mir nicht erzählt. Aber auf jeden Fall ist das für Juden bis heute ein Fest, was gefeiert wird. Und gerade weil dieses Fest ja so in besonderer Weise mit der Wüstenwanderung in Verbindung steht, hat es auch damit zu tun, dass eben Gott sein Volk versorgt mit Essen und Trinken. Manna, das Brot in der Wüste, vom Himmel gegeben und das Wasser. Und wir denken an die eine Situation in der Wüste Zin, wo das Volk einen Aufruhr macht gegen Mose und Aaron. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, dass wir hier sterben mit unserem Vieh? Ja, wenn du durch die Wüste läufst und nicht ständig ein Tankwagen bei dir ist, der dich mit Wasser versorgt, dann kann das kritisch werden. Und das war so eine Situation. Und anstatt sich zu Gott zu wenden, haben sie sich gegen Mose und Aaron gewendet und haben mal wieder gesagt, warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Wir wollen wieder zurück. Da gab es den Nil, da konnte man Wasser trinken und da gab es Fleischtöpfe und da gab es zu futtern. Und dann kommt ja dieses Wunder und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, sodass die Gemeinde trinken konnte und ihr Vieh. Gott tut ein Wunder in der Wüste. Mose schlägt auf den Stein. Wir wollen in die Details nicht gehen, da gehört ja noch einiges mit dazu zu der Geschichte. Aber es geht hier darum, dass Gott in der Wüste, in den Felsen, aus dem trockenen Boden auf einmal Quellwasser hervorschießen lässt und Wasser fließt und das Volk wird versorgt mit Wasser. Und das hat er 40 Jahre lang so gemacht. Er hat sein Volk immer wieder in brenzligen Situationen auch mit Wasser versorgt. Die sind natürlich auch zu natürlichen Quellen gekommen. Es gibt ja auf dieser Wüstenwanderung auch Oasen, wo sie dann längere Zeit auch gelagert haben, wo es Wasser gab. Aber es gab eben auch diese Situation, wo in besonderer Weise ein Wunder getan wurde, Wasser in der Wüste. Und das hat Gott seinem Volk geschenkt und sein Volk hat es ihm nie vergessen. Zumindest der fromme Teil des Volkes hat es ihm nie vergessen, dass er das getan hat. So heißt es im Psalm 105, 41. Also das sind 500 Jahre später, als das aufgeschrieben wird, 500 Jahre nachdem es passiert ist. Er öffnete den Felsen, da strömten Wasser heraus, sie flossen dahin als Strom in der Wüste. Und jetzt eben auch hier Jesaja 53, Vers 6, immer wieder diese Hoffnung, Gott wird sein durstiges und durstendes Volk mit Wasser benetzen und wieder neu zum Leben bringen. Jesaja 35, Vers 6, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Und Jesaja 43, Vers 20, das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Und dieses Geben des Wassers ist verbunden mit dem Heiligen Geist und mit dem kommenden Messias, den Gottes Wort immer wieder ankündigt. Deshalb Jesaja 44, Vers 3, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Und jetzt müssen wir das verinnerlichen. 700 Jahre bevor Jesus auf der Erde erscheint, sagt Gott durch den Propheten, ich will meinen Geist auf euch gießen. Dass wir wirklich verinnerlichen, das steht ja schon längst da. Und wenn wir in der Lesung aufgepasst haben, dann haben wir gehört, dass Gott sich hier vorstellt als der lebendige Gott. Und er sagt, ich bin der Gott, der die Dinge ankündigt und sie dann auch irgendwann tut. Und das können die Götzen eben nicht. Das können die falschen Propheten eben nicht. Das kann zum Beispiel der Koran nicht. Dinge vorhersagen, die dann tatsächlich auch eintreten. Das unterscheidet die Bibel von allen anderen Büchern, auch religiösen Büchern, die je geschrieben wurden. Hier steht drin, was passiert. Und es passiert. Das ist der lebendige Gott. Und er sagt hier, ich werde meinen Geist ausgießen auf meine Nachkommen. Jesaja 32, Vers 15. Bis über uns ausgegossen wird der Geist aus der Höhe, dann wird die Wüste zum fruchtbaren Land und das fruchtbare Land wie Wald geachtet werden. Können wir uns vorstellen, was für eine Sehnsucht im Volk Israel ist, diesen Geist zu empfangen. Sie wissen, dieser Geist kommt. Sie wissen, dieser Geist wird ausgegossen werden. Eines Tages wird er ausgegossen. Und Israel wartet Jahrhunderte und Jahrhunderte auf den Messias. Jahrhunderte und Jahrhunderte warten sie darauf, dass der Geist ausgegossen wird. Eine Hoffnung geht durch das Volk Israel und besteht im Volk Israel. Und diese Hoffnung verknüpft sich eben mit dem Messias. Denn von ihm heißt es, Jesaja 61, Vers 1, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Jesus wird am Jordan mit dem Heiligen Geist getauft. Er kommt wie in Gestalt einer Taube auf ihn. Und das ist das Zeichen dafür, dass hier der ist, auf den Israel wartet. Jetzt erfüllt sich die Hoffnung Israels. Und das müssen wir alles im Hinterkopf behalten, wenn wir uns jetzt in die Menge der Pilgermassen sozusagen dort im Tempelplatz, im Tempelbezirk von Jerusalem begeben und selber dort jetzt so stehen und uns vorstellen, wir sind umgeben von Hunderten, von Abertausenden von frommen Juden, die mit den Priestern zusammen die Zeremonien an diesem hohen Festtag vollziehen. Und es wird uns in der Überlieferung, der jüdischen Überlieferung, genau beschrieben, wie an diesem Festtag vorgegangen wurde, was gemacht wurde. Es gibt also in der Mishna einen Abschnitt Sukkah, wo also genau beschrieben wird, was wird am Laubhüttenfest gemacht. Zur Zeit Jesu. Die Priester zogen in die Davidstadt, da geht es ganz gut abwärts in die Altstadt von Jerusalem, zieht den Berg runter und dort unten ist ein Teich, der Teich Schiloa, und dort wurde Wasser geschöpft. Wasser. Wasser wurde geschöpft in große Krüge, wahrscheinlich goldene Krüge, dem Tempel angemessen. Und dann ist man mit diesem Wasser, was man geschöpft hatte, hochgezogen in feierlicher Prozession zum Tempel. Das geht steil hoch, die Altstadt. Der Tempel liegt oben auf der, ich sage jetzt mal, Kuppe. Und sie ziehen in dieser Prozession durch die Straßen der Altstadt, der Davidstadt, in den gewaltigen Tempelbezirk. Dann gibt es dort viele Treppen noch in den Tempelbereich hinein und auch wiederum im Tempel. Und dann gab es Bereiche, wo man dann auf jeder Stufe stehen blieb und dann wurde auf jeder Stufe ein Aliyah-Psalm gesungen. Das sind die Wallfahrtspsalmen, die wurden dann gesungen, rezitiert und dann zog man wieder eine Stufe weiter. Dann wurde wieder ein Psalm gesungen, das wird alles dort beschrieben. Und man erinnerte sich an das, was in Jesaja 12 steht: Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Also hier wird mit dieser ganzen Zeremonie deutlich gemacht, Gott wird uns sein Heil zukommen lassen, so wie Wasser auf dürres Land. Und dann geht es weiter und am Altarbereich wird dann das Wasser, was man vorher geschöpft hatte und jetzt in großer Prozession in den Tempel gebracht hat, ausgegossen vor Gott am Altar. Und jetzt können wir uns vielleicht vorstellen, wie jetzt Jesus auf einmal mitten in diesem Fest, mitten in dieser messianischen Erwartungshaltung, Gott wird eines Tages seinen Messias senden und das durstige Volk mit Wasser übersprengen, mit seinem Geist erfüllen. Jesus jetzt auf einmal aufsteht und ausruft, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. In diese Erwartungshaltung, in diese messianische Erwartungshaltung, Gott wird eines Tages sein Wort erfüllen und wird Wasser ausgießen auf dürres Land, wird seinen Geist auf sein Volk ausgießen, ruft Jesus hinein. Wer Durst hat in seiner Seele, der komme zu mir. Komm mit deinem Durst zu Jesus. Und wenn du zu Jesus kommst, dann wird genau das geschehen, was die Propheten schon lange vorher angekündigt haben. Dann wird der Geist ausgegossen werden in eure Herzen. Das ist der Hintergrund zu diesem Geschehen und zu diesem Ausruf Jesu im Tempel, in die Pilgermassen hinein. Und man kann sich vorstellen, was das für eine spannungsgeladene Situation war. Dass sich hier die ganze messianische Hoffnung Israels auf diesen einen Mann konzentriert. Und die Blicke auf einmal nicht mehr auf den großen Brandopferaltar gehen und auf all das Gewaltige, was der Tempel ja zu bieten hatte, sondern auf einmal gehen die Blicke auf Jesus. Da steht dieser Mann und er ruft, wer Durst hat, der komme zu mir und ich werde euren Durst löschen. Wir können uns vorstellen, wie die theologische Elite auf diese Situation reagiert hat. Die waren mit Zorn erfüllt, weil sie gesagt haben, eine Anmaßung, eine Blasphemie, die hier geschieht. Und die Gläubigen, die haben es begriffen, haben es geahnt, weil ganz konnten sie es natürlich auch noch nicht verstehen. Es könnte wahr sein. Es könnte wahr sein. Es könnte Jesus tatsächlich die Erfüllung aller Träume, Wünsche, Hoffnungen, Prophezeiungen Israels sein. Es könnte sein. Ist er es oder ist er es nicht? Was für eine Spannung in der damaligen Situation. Ich wäre gern dabei gewesen, hätte es gern erlebt. Und ja, man wünscht sich das. Zweiter Punkt. Gottes Geist, Durstlöscher für durstige Seelen. Jesus kommt ja zu diesem Fest, er lehrt im Tempel. Viele Menschen hatten ihn schon während der Festtage zugehört. Und er hatte unter anderem gesagt, in Johannes 7 können wir das nachlesen, in Vers 16, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Und das finde ich eine ganz wunderbare Einladung, auch für uns heute, wenn wir herausfinden wollen, ob die Worte Jesu stimmen, ob sein Anspruch, der Messias Gottes zu sein, der Sohn Gottes, ob das, was die Bibel sagt, wahr ist, dann sagt Jesus, probier es doch einfach aus. Versuch doch einfach mal in die Nachfolge einzutreten und versuch mal dein Leben an diesen Verheißungen zu orientieren, um zu erkennen, ob das hier wahr ist oder nicht. Und Jesus sagt, wer das probiert, der wird erleben, dass das trägt, dass das tragfähig ist, sein Leben zu gründen und Herkunft und Sinn des Lebens und Ziel des Lebens zu verstehen. Probier es aus. Ist auch eine Einladung an uns. Aber nun am Höhepunkt des Festes nun dieser Ruf. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus ruft die Menschen in ihrem Lebensdurst zu sich. Kapitel 4 des Johannesevangeliums, Kapitel 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Sie schöpft ihm Wasser. Und sie sprechen über dieses Wasser und Jesus sagt, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Jesus bietet uns einen Trank, ein Wasser, das in Ewigkeit den Durst löscht. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wen ruft Jesus hier? Er ruft die Durstigen. Und ja, wo löschen wir denn unseren Durst? Es ist ja eine Frage auch an uns alle. Sind wir denn Durstige? Wissen wir um unseren Durst? Und wir alle sind ja Leute, die diesen Durst spüren und ihn in irgendeiner Form löschen. Wir waren gestern zu einem Straßeneinsatz in der Fußgängerzone in Verden und da kommt mir so eine Gruppe von Jugendlichen entgegen. Alle schauen in ihr Smartphone und zwar konzentriert laufen sie so als ganze Gruppe auf mich zu. Ich stelle mich natürlich so in den Weg und ich kenne das schon von anderen Straßeneinsätzen. Wenn ich solche Gruppen sehe, dann weiß ich, die spielen Pokémon Go. Und das war hier in diesem Fall auch so. Die sind so konzentriert, die sehen nicht mehr, wo sie hinlaufen. Und dann laufen die förmlich in mich hinein und sie kommen nicht weiter und ich spreche sie an. Und auch dann noch, während ich sie anspreche, können sie ihre Augen nicht von ihren Handys lassen, weil sie ja so gebannt, sie sind ja mitten in einem Spiel, das muss man ihnen ja zugestehen, aber sie spielen das halt in der Öffentlichkeit und sie kommen aber dann, auch wenn sie direkt angesprochen werden, nicht von diesem Spiel los. Das Erstaunliche war dann, sie haben sich auf ein Gespräch eingelassen, während sie weiterspielten. Also diese Leute sind auch multitaskingfähig. Ich kann sowas gar nicht. Also das Gespräch fing also an, was Pfingsten, und dann haben wir versucht, das zu erklären. Und dann haben die aber gesagt, also mit Gott wollen wir aber gar nichts zu tun haben. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, das ist so ein bisschen wie mit euren Handys. Wenn die kaputt sind und keine SIM-Card haben und kein Netz haben, dann liegen die in der Schublade und sind tot und sind nicht funktionsfähig. Mit so einem Handy kann man nichts anfangen. Und wisst ihr was, das ist unsere Situation ohne den Geist Gottes, ohne die Verbindung mit Gott. Dann sind wir wie solche toten, kaputten Handys, die in der Schublade liegen. Und dann haben sie wohl das Bild verstanden, aber haben gesagt, wir wollen trotzdem nichts von deinem Jesus und wir wollen trotzdem nichts von deinem Heiligen Geist wissen. Und dann sind sie irgendwann auch weitergezogen. Es gibt in so einer Situation immer gute Gespräche, die weiterführen, und es gibt auch solche Gespräche, wo man einfach merkt, Die wollen nicht. Die wollen nicht. Aber man merkt, wo die ihren Durst löschen. Die suchen Entertainment, die suchen Ablenkung, die müssen ihre Energie in diese Geräte und die werden davon förmlich aufgesogen und die sind da drin und kommen davon gar nicht wieder los. Die werden süchtig. Und das ist ja das, was wir alle erleben, da wo wir versuchen, unseren Lebensdurst in etwas Innerweltlichem, etwas Irdischem, etwas Hiesigem zu löschen, da werden wir hineingezogen und wir kommen davon nicht mehr los. Egal was das ist. Anerkennung, Ehre, Macht, Geld, Pornografie, Sex, Alkohol, Drogen. Du kannst so viel davon trinken, wie du willst und du wirst immer durstig bleiben. Und du kettest dich an Ketten, die du nicht wieder los wirst, von denen du dich nicht wieder befreien kannst. Du bleibst durstig. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin dein Durstlöscher. Ich will dein Durstlöscher sein. Und wenn du zu mir kommst, dann wird dein Durst, den alles Wasser in dieser Welt nicht löschen kann, dann wird dieser Durst endlich gelöscht. Und deshalb wollen wir heute unseren Durst erst einmal erkennen und benennen und zugeben, ich bin ein durstiger Mensch. Ich bin von Natur aus, von der Quelle des Lebens abgeschnitten. Ich bin von Natur aus dem Tode ausgeliefert. Ich weiß, dass ein selbstbestimmtes Leben mich in eine Wüste führt, aus der ich selber nicht mehr rauskomme. In mir schreit etwas nach Liebe und nach Wahrheit und nichts in der Welt kann das löschen. Alle selbstgewählten Versuche, diesen Durst in meiner Seele zu löschen, sie führen in die Irre. Sie scheitern, sie machen mich süchtig, ja, sie machen mich kaputt, führen in die Selbstzerstörung. Spürst du diesen Durst auch in dir? Und begreifst du, dass nur Jesus diesen Durst löschen kann? Wen da dürstet, der komme zu mir, sagt Jesus. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus lädt dich heute ein. Jesus lädt dich heute ein und sagt, komm, komm, ich will deinen Durst löschen. Ich bin der Durstlöscher. Ich kann es, weil ich Gott bin. Ich kann es als Einziger. Weil ich der Sohn des lebendigen Gottes bin und weil ich dir einen Geist geben kann, den dir niemand anders geben kann. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, das sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Wir kommen zu unserem dritten Punkt, Gottes Geist. Jesus will ihn dir geben. Jesus sagt hier ja, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Ein ungeheurer Anspruch. Wenn Jesus das sagt, wenn er sagt, kommt zu mir, ich gebe euch das Wasser des Lebens und ich kann euren Lebensdurst löschen. Also das kann nur einer sagen, der größenwahnsinnig ist, weil er sich einfach für viel, viel zu groß hält. Oder es sagt einer, der wirklich auch in der Lage ist, diesen Anspruch und dieses Versprechen einzulösen. Und das kann man nur ausprobieren. Das kann man nur ausprobieren, indem man selber zu Jesus kommt und sagt, Jesus, wenn das wirklich wahr ist, wenn du wirklich der Durstlöscher bist, dann will ich es wissen. Dann will ich es wissen. Ich komme zu dir, lösche du meinen Durst. Ich will wissen, ob du wirklich dazu in der Lage bist. Und dann, das haben wir am Anfang schon gehört, er sagt, ja, probiert es aus. Kommt zu mir, probiert mal aus, ob meine Worte wirklich Kraft haben, ob sie stimmig sind, ob sie sich auswirken und entfalten in deinem Leben. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist so. Wenn du mit deinem Lebensdurst zu Jesus kommst, dann löscht er diesen Durst. Das ist herrlich. Es ist herrlich, wenn diese schreiende Seele endlich gelöscht wird, ja, dieser Durst endlich gelöscht wird und Wasser des Lebens in dein Herz kommt und du merkst, das ist es, wonach ich nie gesucht habe. Wonach ich nie gesucht habe, weil ich immer an der falschen Stelle gesucht habe. Ja, von Natur aus suchen wir nämlich immer an den falschen Stellen. Es muss erst Gottes Gnade in dein Leben kommen, damit du an der richtigen Stelle suchst und deinen Durst an der richtigen Stelle löschen willst. Das ist dann schon Gnade. Wie trinke ich denn? Es ist ja eine steile Aussage hier. Der komme zu mir und trinke. Ja, wie soll das denn gehen? Ja, was hast du denn, Herr, dass du mir was zu trinken geben kannst? Wo sind denn da die Wasserbecher oder die Schöpfkellen oder was willst du mir denn geben? Und er sagt dann ja, wie dieses Trinken funktioniert. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Oder, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Also Glaube ist ja das Eingehen einer Vertrauensbeziehung. Glaube ist Vertrauen. Ich lege mein Leben in die Hände Jesu. Ich vertraue seinen Worten und richte mein Leben nach diesen Worten aus. Das ist Glaube. Glaube ist nicht ein, ach, ich glaube, morgen wird es gutes Wetter oder schlechtes Wetter geben, eine Eventualität, sondern Glaube ist das Eingehen einer Vertrauensbeziehung. Ich lege mein Leben vertrauensvoll in die Hände Jesu. Und Jesus verspricht, wenn du das machst, dann wirst du die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, dann wird dein Lebensdurst gelöscht. Wer an mich glaubt, empfängt den Heiligen Geist. Allerdings gibt es hier noch eine Aussage, die das noch präzisiert. Und zwar heißt es ja in Vers 39, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Der Geist war noch nicht da. Damit ist nicht gesagt, dass es den Geist noch nicht gab, sondern er war noch nicht da, er war noch nicht ausgegossen. Ja, was musste denn geschehen, damit der Geist ausgegossen wird? Johannes 16, Vers 7, da sagt Jesus in den Abschiedsreden zu seinen Jüngern, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch, wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus kündigt hier an, erst muss ich gehen zum Vater, und dann wird der Geist, also der Tröster, der Geist der Wahrheit, ausgegossen in unsere Herzen. Und deshalb, Jesus muss erst an das Kreuz gehen. Er muss erst für die Sünden sterben, für deine und meine Schuld. Dann muss er auferstehen von den Toten. Dann, 40 Tage später, wird er in den Himmel aufgenommen. Und weitere 10 Tage später, am 50. Tag nach Kreuz und Auferstehung, Ausgießung des Heiligen Geistes. Jetzt kommt der Heilige Geist auf die Menschen. Das heißt, erst musste Jesus gehen, damit der Geist Gottes ausgegossen werden konnte. Apostelgeschichte 2, und als der Pfingsttag gekommen war, also 50 Tage nach Ostern, waren sie alle beieinander an dem einen Ort und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen und es erschienen ihnen Zungen zerteilt und wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Also erst Kreuzigung Jesu, Auferstehung Jesu, Himmelfahrt Jesu, Ausgießung des Heiligen Geistes. Das steckt alles hier in dieser kleinen Aussage. Der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Wir sind beim Laubhüttenfest im Herbst. Es musste erst der Jahreskalender weitergehen bis Pessach und noch weiter bis Schavuot. Und Schavuot ist das Pfingstfest Ausgießung des Heiligen Geistes. Ein anderer wesentlicher Punkt, der ganz eng hiermit verbunden ist. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen wollen und unseren Lebensdurst gelöscht haben wollen, dann müssen wir erkennen, dass wir Sünder sind. Dass wir alle versuchen und versucht haben, unseren Durst, unseren Lebensdurst so zu löschen, dass wir letztlich dabei in Sünde gefallen sind. Und da ist keiner von uns in irgendeiner Weise besser als der andere. Wir schaffen das alle nicht. Wir alle versuchen, unseren Lebensdurst irgendwie zu löschen und tappen dabei ins Dunkle, in die Irre, machen Fehler und werden an irgendeiner Stelle schuldig vor Gott und an Menschen. Und deshalb ist es hier ganz wichtig und entscheidend zu begreifen, ich brauche Jesus als den, der mir die Sünden wegnimmt. Das, was mich vor Gott und Menschen unrein macht, was mein Leben auch zerstört und was Gott einfach nicht gefällt, das muss weg. Und das kommt nur weg, wenn du einen hast, der dir das vergibt. Und zwar den, der das vergeben kann, nämlich Jesus. Und deshalb, wenn du den Heiligen Geist empfangen willst, wenn du die Freude des Geistes empfangen willst, brauchst du Sündenvergebung. Noch einmal Jesaja, wenn eure Sünde euch auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Herrlich. Wenn du deine Sünden los wirst, dann wird dein Herz frei für das Empfangen des Heiligen Geistes. Deshalb bekennen wir unsere Sünden auch nachher ganz bewusst vor dem Abendmahl noch einmal dieses Sündenbekenntnis. Das sprechen wir ja nicht als etwas, was wir aus Tradition heraus sprechen. Das auch, aber es ist eine mit Leben erfüllte Tradition, weil wir wissen, dass wir Vergebung unserer Sünden brauchen und dass der Heilige Geist dort einzieht, wo die Sünde zum Kreuz kommt, zu Jesus kommt. Wie also trinken wir? Wir trinken, indem wir zu Jesus kommen. Kommt zu mir, kommt zu Jesus, dann wirst du den Heiligen Geist empfangen. Probier es einfach aus. Komm zu Jesus, mach dich auf den Weg. Er wird dich mit seinem Heiligen Geist beschenken. Jetzt kommen wir noch zum vierten und letzten. Gottes Geist, er will dich durchströmen. Jetzt gibt es hier noch eine kleine interessante Schwierigkeit. Und zwar, wenn wir diesen Satz etwas genauer lesen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Und zwar sagt Jesus ja, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und dann heißt es, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und nun gibt es zwei Varianten, das auszulegen. Die eine Variante sagt, dass, wie es hier steht, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn wir das mal genau verinnerlichen, dann heißt das ja, wenn ich an Jesus glaube, dann werde ich den Geist empfangen und dann werden aus meinem Leben heraus Ströme lebendigen Wassers fließen. Jetzt kann man diesen Vers aber auch etwas anders lesen, weil die Griechen setzen ja in ihren alten Manuskripten und auch Johannes, die setzen keine Punkte, keine Satzzeichen, keine Komma da. Die schreiben alles direkt hintereinander, sogar teilweise so, dass die Wörter gar nicht voneinander getrennt sind. Es ist alles zusammengeschrieben. Das ist gar nicht so leicht, das dann zu lesen. Wo gehört denn jetzt der Punkt hin? Jetzt setzen wir mal den Punkt anders und dann heißt es auf einmal so: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt. Punkt. Wie die Schrift sagt, von seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Vom Leib Jesu. Das nennt man die christologische Interpretation. Also man kann es so deuten und man kann es so deuten. Man kann sich für die eine Variante oder für die andere Variante entscheiden. Theologisch überzeugender klingt erstmal die zweite. Weil Christus ja die Quelle des lebendigen Wassers ist, würde man sofort sagen, jawohl, das muss stimmen. Allerdings gibt es vom Griechischen her und auch von der Gesamtsituation einige Punkte, die dafür sprechen, dass man doch bei der klassischen Variante bleibt, nämlich, dass man sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. So hat man das durch die Kirchengeschichte hindurch eigentlich verstanden. So ist es auch in den meisten Bibelübersetzungen. Müsst ihr mal gucken in eure Bibeln hinein, wie es da ist. Schaut da ruhig mal rein. Nehmt euch ruhig mal eine Alternativbibel und schaut, wie es da übersetzt ist. Und denkt ein bisschen darüber nach. Und dann ist es so, dass die Formulierung, die Johannes hier gebraucht, wer an mich glaubt oder die Jesus hier ausspricht, dass die generell immer im Johannesevangelium eine Anfangsformulierung ist. Damit fängt er etwas an. Wer an mich glaubt, der wird. Wer an mich glaubt, der wird das nicht und so weiter. Und deswegen ist es hier nicht wahrscheinlich, dass es hier in dieser einzigen Ausnahme von 41 Varianten oder Möglichkeiten, wo das so steht, dass das Wer an mich glaubt hinten angehängt wird. Nein, das leitet eben normalerweise einen Satz ein und eine Aussage. Und dann gibt es ja noch diesen Satz, den Jesus in Kapitel 4 sagt: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Da haben wir sozusagen ganz parallel die Aussage, ah ja, das kommt tatsächlich aus uns heraus. Aber natürlich nur, wenn wir vorher zu Jesus gekommen sind. Denn nur bei Jesus gibt es Wasser des Lebens. Das sagt er hier ja auch. Wer an mich glaubt, der wird den Geist empfangen. Danke, dass ihr noch Zeit hattet für diesen kleinen exegetischen Ausflug. Aber das gehört einfach dazu, um noch so ein bisschen tiefer zu graben. Also, wenn der Geist Gottes in unser Leben kommt, dann verändert sich das Leben, der Lebensdurst wird gelöscht, wir werden auf einmal Zeugen des Evangeliums, wir gehen raus auf die Straße und erzählen von Jesus oder muss ja nicht auf der Straße sein, kann ja auch so, dass man den Mitmenschen das Evangelium weiterbringt und es ist in uns eine Quelle, die ins ewige Leben hineinfließt und das ist ja die Grundursache für unseren Durst. Wir müssen sterben. Wir müssen sterben. Und das löst in uns einen Durst aus. Wir merken, ich brauche Leben. Ich lese gerade ein Buch, das Buch eines Israelis, der heißt Yuval Noah Harari. Ist ein Mann, der von der Weltelite hofiert wird. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Eine kurze Geschichte der Menschheit und ein anderes Buch, das heißt Homo Deus. Und hier kommt diese Sehnsucht nach Unsterblichkeit, diese Sehnsucht danach, den Tod zu überwinden, zum Ausdruck. Ein Jude, ein Israeli. Und er schreibt, dass der Tod ja nur ein technisches Problem sei. Der Tod ist nur ein technisches Problem und dann sagt er, wir haben so viel erreicht, dass wir dieses Problem lösen werden. Künstliche Intelligenz, Medizin, Impfungen, Nanoroboter und was der Mensch alles so produziert. Aber eins wird hier sichtbar. Die Sehnsucht nach Unsterblichkeit ist ein Durst in uns, der immer wieder durchbricht. Auch bei der Weltelite, die den Globus managen will und meint, sie wüsste, wie es geht. Und auch ganz ausdrücklich von diesem Yuval Noah Harari, alles ohne Gott. Wir können selbst. Deswegen heißt das Buch, was er geschrieben hat, auch Homo Deus, der göttliche Mensch, der sich selbst vergottet, indem er sich ewig macht. Und hier sagt Jesus, nein, ihr werdet sterben in euren Sünden. Und nur ich, Jesus, kann euch da herausholen, indem ich euch die Sünden vergebe und euch neues und ewiges Leben schenke. Kommt mit eurem Lebensdurst zu mir und ihr werdet den Geist des Lebens, den Geist Gottes empfangen und dieser drängende Durst eurer Seelen wird gelöscht werden durch mich, sagt der Herr Jesus. Gottes Geist, Wasser in der Wüste. Gottes Geist, Durstlöscher für durstige Seelen. Gottes Geist, Jesus will ihn dir geben. Gottes Geist, er will dich durchströmen. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Amen. Amen.